Es gibt eine lange Tradition in der westlichen Wissenschaft und auch in der kolonialen Logik, Afrika als ein Kontinent ohne Geschichte zu betrachten und die afrikanischen Kolonien als Territorien ohne Geschichte.
Mit der Rückkehr der Könige von Uganda legt die Ethnologin Raffaela von Weichs das Ergebnis anderthalbjähriger Feldforschung im Rahmen ihrer Doktorarbeit vor. Hat man sich erst einmal auf den streng wissenschaftlichen Stil eingelassen, eröffnet das Buch einen neuen Blick auf den afrikanischen Kontinent, der uns doch weitgehend von Krieg, Armut und Hoffnungslosigkeit bestimmt scheint. Im Zentrum steht die wechselvolle Geschichte des Königtums Bunyoro-Kitara im Westen Ugandas. Reich an Land und Rinderherden war es einst das mächtigste Königtum der Region. Einflussreiche Klane wählten aus ihrer Mitte den Umukama, ihren König, dessen Stellung ein strenges Regelwerk von Ritualen über alles Sterbliche erhob. Ein dennoch basisdemokratisches System, wie von Weichs feststellt.
Da der König nominell der Besitzer allen Reichtums in seinem Königtum war, war er auch der Besitzer allen Landes und aller Personen, die in seinem Königreich lebten. Umgekehrt gab es die gleiche Vorstellung, dass der König allen Clanen gehörte und somit alles, was er besaß, auch den Clanen. Das heißt, der König war kein absoluter Herrscher. Er konnte nicht einfach irgendwelche Direktiven erteilen und politische Entscheidungen treffen. Die Clane gaben, aber der König musste es wieder umverteilen, beispielsweise dadurch, dass er Frauen aus den Clanen nahm und mit ihnen potenzielle Nachfolger für das Königreich produzierte.
Auf diese Weise sei sichergestellt worden, dass jeder der Clane theoretisch den nächsten Umukama hervorbringen konnte und der Einfluss der Clanfürsten auf die Politik des Königs erhalten blieb, schildert die Ethnologin. Der König repräsentierte den Stolz und den Reichtum des ganzen Landes. Zeigte er aber Schwäche oder erlaubte sich Fehler, konnten seine Untertanen seine rituelle Hinrichtung verlangen, um so das Land vor Unheil zu bewahren. Mit der Kolonisierung durch die Briten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam das bewährte Modell zu Fall. Die Könige wurden zu Kolonialbeamten umfunktioniert. Von Weichs macht deutlich, wie die flächendeckende Christianisierung des Landes zu einem wesentlichen Element der kolonialen Unterwerfung wurde. Die Riten, die bis dahin die Macht der Könige konsolidiert hatten, galten ab sofort als satanisch. Die Kirche untersagte sie. Gleichzeitig wurden die Clane entmachtet, die jahrhundertelang großen Einfluss auf die Politik hatten.
Man hat sich nicht für politische Hierarchien und so weiter interessiert, außer sie kamen der Umsetzung der kolonialen Administration zugute. Am Ende dieser ganzen Kette saß immer ein Europäer. Man hat sich lokale Autoritäten und in dieser Logik auch der Könige bedient, um das koloniale System und die koloniale Verwaltung durchzusetzen.
Der verzweifelte Versuch der Königtümer, sich der Okkupation mit Waffengewalt zu entledigen, wurde von der modernen Kriegsmaschinerie der Europäer blutig niedergeschlagen. 1962 erlangte Uganda die Unabhängigkeit. Jedoch diente als Vorlage für den neuen Staat das koloniale und nicht das traditionelle politische System. Die Präsidenten Milton Obote und Idi Amin waren verstrickt in den illegalen Gold- und Elfenbeinhandel und führten das Land in die Diktatur. Die Könige und die Klane weigerten sich, das totalitäre Regime anzuerkennen. Darauf erließ Obote 1967 ein Verbot aller Königtümer. Erst die Regierung des amtierenden Präsidenten Yoweri Museveni erkannte, dass eine Wiedereinsetzung der Königtümer einen wertvollen Beitrag zum Aufbau des Landes leisten könnte. Durch die Klane waren diese bis in die hintersten Dörfer vernetzt. Besser als die Beamten der regierungstreuen Provinzverwaltung konnten sie die Bedürfnisse der Bevölkerung vertreten und dort Arbeitsplätze generieren, zum Beispiel im Tourismus. 1993 setzte Museveni die Königshöfe wieder ein, mit einer wesentlichen Einschränkung, wie von Weichs beschreibt.
Der König ist von jeglicher politischer Aktivität gebannt, offiziell. Dahinter steckt natürlich die Angst vor Separationsbewegungen, Rebellenbewegungen etc. Aber er darf natürlich Partei ergreifen für die Bevölkerung seines Königtums. Dann muss er sozusagen ein Netzwerker sein und die Leute, die in der Diaspora leben, zum Beispiel Amerika, Deutschland, England, dazu bewegt, das Königtum zu unterstützen. Aber das wird eigentlich mehr oder weniger erwartet, dass er auch Verbindungen aufbaut, beispielsweise zu Universitäten im Ausland oder zu Kliniken im Ausland etc., zu Institutionen allgemein, die das Königtum unterstützen können.
Nach und nach erholt sich das traditionelle Clansystem in Uganda und schafft ein Gegengewicht zur dominanten Politik Präsident Musevenis, der seit 27 Jahren im Amt ist. Auch wenn 85% der Uganda-Gläubige Christen sind, gewann mit der Rückkehr der Könige auch ein Teil der alten Rituale wieder an Bedeutung. In vielen Fällen arrangieren sich die Kirchen mit den lokalen Schutzgeistern und schlagen Brücken zur biblischen Mythologie. Gelegentlich, schildert die Autorin, treibt die Wiedereinsetzung der Königtümer auch skurrile Blüten. So wurde der amtierende Omukama von Bunyoro von seinen Untertanen scharf kritisiert, durch sein unkönigliches Verhalten die Geister zu verärgern.
Präsident Museveni hat ihm zur Krönung einen Pajero, einen Jeep, geschenkt und hat gesagt, das sind jetzt deine neuen Sandalen und mit denen fährst du durch dein Königtum. Der König hat das ganz wörtlich genommen und hat dann seinen Chauffeur auf den Rücksitz gesetzt und hat sich selbst ans Steuer gesetzt. Und dummerweise ist er dann aber in einen Verkehrsunfall geraten. Sein Auto hat sich überschlagen und das hat natürlich einen großen Aufschrei in der Bevölkerung verursacht, weil sie gesagt haben, das kann natürlich jetzt auch zu Problemen im Königtum führen.
Die Rückkehr der Könige von Uganda macht deutlich, dass Demokratie nicht unbedingt eine Erfindung der Europäer ist. Das Buch vermag die traditionelle, okkulte Welt der Rituale und Mythen Afrikas in Begriffe eines intelligenten politischen Systems zu übersetzen. Glücklicherweise wird die für manch einen ungewohnte wissenschaftliche Diktion immer wieder durch die Schilderungen persönlicher Begegnungen der Autorin Raffaela von Weichs mit ungewöhnlichen Menschen bereichert. Wer sich also nicht scheut, die Ethnologin bei der Spurensuche auf bisweilen steinigen Wegen zu begleiten, der wird mit einer Menge Wissen über die weithin unbekannte Kosmologie Ostafrikas belohnt.